freue mich, dass mitten in der Woche am Morgen so viele gekommen sind. Das ist wunderbar. Das zeigt mir, dass da ein Hunger ist bei euch nach dem Wort. Und das ist gut. Und Gott will diesen Hunger noch viel mehr intensivieren. Er ist imstande. Er sagt an einer Stelle, ich werde einen Hunger in das Land senden nach meinem Wort. Und wir können dafür beten, Gott, gib uns Hunger, gib der Gemeinde Hunger, gib deinem Volk Hunger nach deinem Wort. In der Einleitung zu dieser Serie über die endzeitlichen Dinge am Samstagabend habe ich betont, dass dies eine Zeit der Vorbereitung ist. Eine Zeit der Vorbereitung. Das, was es braucht, um siegreich und standhaft und mutig durch die kommenden Zeiten zu gehen, das haben wir noch nicht. Aber es wird uns angeboten. Aber es rieselt nicht auf uns herab, sondern es wird ergriffen, es wird gesucht, es wird genommen. Und was wir brauchen, ist eine große, große Zuversicht, eine Gewissheit, ein Vertrauen. Ich habe beschrieben, dass die Reaktion der Welt in diesen irdischen Endzeitgerichten große Angst und Lähmung durch Angst sein wird. Aber die Gläubigen werden sich auszeichnen durch Zuversicht, durch Vertrauen. Und das muss gesucht werden, das muss entwickelt werden. Das muss begehrt werden. Wir müssen begreifen, diese Fähigkeit, Gott zu vertrauen, auch wenn alles um mich herum ganz andere Sprache spricht, das ist ein Riesenschatz. Den brauche ich für mich und den brauche ich für die anderen, weil sie ein Beweis ist, dass Gott lebt, dass Gott real ist. Die Antwort Gottes auf die Endzeitstrategie Satans, nämlich Angst, die Antwort Gottes ist Vertrauen. Und Vertrauen ist eine Gewissheit, die der Heilige Geist in unser Herz hineinlegt. Und dafür müssen wir uns öffnen und das müssen wir suchen und das müssen wir begehren. Wir werden keinen Schätzen nachjagen, wenn wir sie nicht als Schätze wahrnehmen. Und die Fähigkeit, mitten im Bedrängnis, im Frieden zu bleiben und zu vertrauen, ist ein gewaltiger Schatz. Ist ein gewaltiger Schatz. Und das zeichnet die Heiligen aus. Wenn du, was wir jetzt nicht tun werden, wenn du diesen wunderbaren Psalm 112 studierst, dann ist dort einer dieser Aspekte, er fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Er fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Sein Herz ist fest, er vertraut auf den Herrn. So dieses sich nicht fürchten vor böser Nachricht hat nichts mit den natürlichen Dingen zu tun. Einer hat halt stärkere Nerven und der ist halt dann irgendwie ruhiger in solchen bedrängenden Situationen. Nein, es ist übernatürlich und es steht uns allen zur Verfügung, egal was der Arzt sagt, was deine Nerven sind oder nicht. Ich würde sowieso nicht so viel drauf geben, was die Ärzte über die Nerven sagen. Manche Leute haben aufgrund von Sünde psychische Probleme und der Arzt sagt, es sind nur die Nerven. Lass uns lieber schauen, was die Bibel sagt. Amen. So, da sind Qualitäten, Mut, Standhaftigkeit, Liebe zur Wahrheit. Gott mehr zu lieben als unsere Sicherheit. Gott mehr zu lieben als unsere Bequemlichkeit. Das ist das Herz der Braut und das muss kultiviert werden, das muss gesucht werden. Das wird nicht, wenn die Bedrängnis zunimmt, auf einmal vom Himmel fallen. Sondern Gott sagt, es ist die Zeit der Vorbereitung und streck dich aus und such diese Schätze. Und darum geht es. Lass uns einmal beginnen mit einer Schriftstelle aus Römer, Kapitel 15. Dort heißt es im Vers 4, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Das ist eine gewaltige Schriftstelle, weil sie sagt, dass die Kraft auszuharren und die Fähigkeit ermutigt zu sein, egal wie die Umstände sind, kommt aus den Schriften. Die Schriften haben die Kraft, haben die Fähigkeit, so etwas in uns hervorzubringen. Das sind gewaltige Dinge, die wir hier so in so harmloser Weise beschrieben sehen. Ausharren, die Fähigkeit, trotz Widerstand dran zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht mutlos zu werden, sondern im Eifer zu bleiben und motiviert zu sein, Hoffnung zu haben. Das sind geistliche Schätze und sie kommen durch die Schrift. Und das will ich heute Morgen erklären und darüber möchte ich sprechen. Ich möchte über die Bedeutung der Schrift sprechen. Und sag nicht, ja, das habe ich schon gehört, das kenne ich schon. Die Schrift kann uns kostbarer werden, kann uns lebendiger sein, kann uns wertvoller werden. Und wir können alle mehr Eifer haben, dem Wort Gottes Raum zu machen und dem Wort Gottes zu erlauben, in uns zu wirken. Wir alle können darin zunehmen. Und wir sollen und wir müssen. Wir müssen in diesen Dingen zunehmen. Also, hier ist eine wunderbare Aussage über die Schriften. Das ist das Wort Gottes. Das ist das, was wir heute die Bibel nennen. Zur damaligen Zeit war das nur das Alte Testament, aber dann, was die Apostel geschrieben haben, das wurde hinzugezählt zu dem, was die Schriften beinhaltet. Und die Schriften haben Kraft. Ausharren, Ermunterung und Hoffnung hervorzubringen. Hoffnungslosigkeit ist gleichbedeutend mit Entmutigung. Und dann ist der Weg zur Depression nicht mehr weit. Und weil die Menschen den Plan Gottes nicht kennen, sondern nur die Zerstörung, nur das Sichtbare sehen. Deswegen sind sie so entmutigt und sind sie so verzweifelt. Aber die Gläubigen sollen anders reagieren und sie müssen scheinen wie Lichter und ein lebendiger Beweis sein. So möchte ich heute Morgen sprechen über unser Verhältnis zur Schrift und unseren Umgang mit den Schriften. Petrus er sagt dort zwar im 2. Petrus Kapitel 1, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten. Also er sagt, es ist richtig, es ist gut, es bringt etwas, auf die prophetischen Schriften zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. So, es wird dunkel in dieser Welt und wir haben eine Lampe. Wir haben ein Licht und dieses Licht müssen wir gebrauchen. Wir müssen wissen, wie man diese Lampe benutzt. Das sind die prophetischen Worte, die prophetischen Aussagen in der Schrift sind sehr, sehr wichtig für unser geistiges Leben und besonders für die Gemeinde in der Endzeit. Die Schriften werden aber nur dann diese Kraft zum Durchhalten in uns freisetzen, wenn wir ein Verhältnis zur Schrift haben, wie Gott möchte, dass wir es haben. Und viele Gläubige, das wird immer moderner, haben heute nicht mehr dieses Verhältnis zur Schrift, wie Gott das möchte. Und in theologischen Seminaren wird gelehrt, nein, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sie enthält Gottes Wort. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Aussage. Die Bibel ist Gottes Wort. Es ist Gottes Wort, das uns gegeben ist. Die Bibel hat den Anspruch, inspiriert, eingehaucht zu sein von Gott. Und von Anfang an war der Feind gegen diese Wahrheit und hat versucht, das Wort Gottes in Misskredit zu bringen und Fragezeichen zu machen, Zweifel zu säen, im Namen von Intellektualismus, im Namen von menschlicher Vernunft und so weiter. Und diese Stimme und Stimmung des Spottes und des Zweifels wird in diesen Tagen immer stärker, immer stärker. Und wir müssen gegensteuern. Das Wort Gottes sagt über sich selbst, dass es inspiriert, eingehaucht ist vom Heiligen Geist. Und ob das Wort Gottes in der Fülle in mir sein Werk tun kann, hängt davon ab, ob ich das Schriftwort so nehme. Oder ob ich sage, ja, das ist die Meinung von Paulus, das war David, das war der, aber heute in dieser Zeit und in diesen Umständen, heute ist es alles anders und so weiter. Oder sagen wir, Gott ist Gott und Gott hat gesprochen und was aus seinem Munde gegangen ist, wird er nicht ändern. Gott sagt, er wird auf den blicken, er wird auf den schauen, das heißt auf den achten, den segnen und sich um den kümmern, der vor seinem Wort zittert. Wann haben wir letztes Mal gebetet? Herr, lehre mich zu zittern vor deinem Wort. Das kennzeichnet die wahren Gläubigen. Sie zittern vor dem Wort Gottes. Das heißt nicht Angst zu haben, aber in Ehrfurcht zu sagen, das ist der heilige Gott und das ist gültig und das ist die Wahrheit und das ist zutreffend. Und das verlangt Hingabe, das verlangt Gehorsam, das erwartet, dass ich das ehre und achte, auch dann, wenn es mir schwerfällt, auch dann, wenn es mir scheinbar Nachteile bringt. Warum ist das Zeugnis von Jesus im Alltag, in der Berufswelt so schwach? Weil so viele Menschen aus Angst, Vorteile zu verlieren, aus Angst, Nachteile einzustecken, schweigen und nicht zu dem stehen, was sie in der Gemeinde, in ihren Gebeten und Liedern öffentlich bekunden. Wir brauchen eine Stärke, wir brauchen eine Gewissheit, wir brauchen eine Geborgenheit in Gott, dass seine Anerkennung uns wichtiger ist als die Anerkennung von Menschen. Wir brauchen ein Herz, das Gott mehr fürchtet als die Menschen. Das ist, was wir brauchen. Und danach strecken wir uns aus und wir geben Gott Raum, in uns zu wirken. Wir lesen 2. Timotheus Kapitel 3. Ab Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Hat gelernt und er ist überzeugt und darin soll er jetzt bleiben. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zu retten durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist die Sehnsucht Gottes, dass wir richtig sind. Das heißt, in Übereinstimmung mit ihm, in seinen Ordnungen, in seinen Wegen. Dass wir erfüllt sind von Erkenntnis seines Willens und dass wir Glauben haben und befähigt sind, das, was wir tun sollen, das, was uns aufgetragen ist, wirklich zu tun, für jedes gute Werk ausgerüstet. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet. Aber wir müssen die Zeit nutzen, um ausgerüstet zu sein für jedes gute Werk. Wenn dann das Werk Gottes unseren Lebensweg kreuzt, dann erkennen wir es und wir ergreifen es und wir sind nicht voller Furcht und voller Minderwertigkeit. Nein, das kann ich nicht, andere vielleicht, aber ich nicht. Sondern wir sind ausgerüstet für jedes gute Werk. Das kommt durch die Wertschätzung, durch die Hingabe und durch den richtigen Umgang mit den Schriften. Und wenn ich das so beobachte, wie die Stimmung sich verändert im Volke Gottes, dann muss ich sagen, zumindest was unser Land angeht, die Verachtung eines Glaubens, der sich an die Schrift bindet, wird immer größer. Die Verachtung eines Glaubens, der sagt, das ist die Wahrheit, das ist Gottes Wort, davon gehe ich nicht einen Millimeter zurück. Die Verachtung eines solchen Glaubens als ein Buchstabenglaube, als Gesetzlichkeit. Diese Verachtung wird immer größer. Das ist die Stimmung, die der Feind erzeugt, die in der Welt ist und die auch in die Herzen der Kinder Gottes kommt, wenn sie sich nicht zur Wehr setzen. Und man erfindet heute eine neue Form von Glauben, die losgelöst sein möchte von der Schrift. Und ich möchte euch das einschärfen. Biblischer, wahrer Glaube, wie die Schrift ihn beschreibt, bindet sich an das Wort und will nicht das Wort loslassen, will sich nicht trennen, wird niemals sagen, ja, das ist, was da geschrieben steht, aber Gott hat mir es anders offenbart. Die Schrift ist eingegeben vom Heiligen Geist. Das heißt, Das sind die Gedanken Gottes. Und wenn irgendeine Offenbarung kommt, die der Schrift widerspricht, dann musst du wissen, sie kommt nicht aus dem Heiligen Geist. Du musst das wissen und du musst dazu stehen und du musst das erklären, egal wie viel Ärger du dir einhandelst. Du musst sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, diese Offenbarung kommt nicht aus dem Heiligen Geist. Und weil sie nicht aus dem Heiligen Geist kommt, kommt sie aus einem bösen, verkehrten Geist. Und damit wirst du dir manchmal mächtig Ärger einhandeln. Aber das ist, was Jesus dir versprochen hat. Und er hat versprochen, wenn du zu ihm stehst, er wird zu dir stehen. Er hat versprochen, wenn wir ihn ehren, er wird uns zu Ehren bringen. Halleluja. Halleluja. In der gleichen Weise gibt auch Petrus diese Bestätigung, dass die prophetischen Aussagen der Schrift aus dem Heiligen Geist kommen. 2. Petrus 1, Vers 20, indem ihr wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung, er redet von den Weissagungen der Schriften, durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redet Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Erste Thessalonicher, Kapitel 2. Und hier erklärt Paulus, der Grund, warum das Wort Gottes in Gläubigen wirkt, der unaufgebbare, unverzichtbare Grund ist, das Wort als Gottes Wort zu ehren. Gottes Wort, das du studierst, das du hörst in Lehre und in Predigt, kann nur dann in dir wirken, wenn du es als Wort Gottes annimmst. Es ist traurig, aber es ist eine Tatsache, dass es immer wieder Menschen gibt, die sitzen in der Lehre, sitzen in der Predigt und haben eine Distanz, haben ihre Meinung, haben ihre Prägung, haben ihre Sichtweise. Und die halten sich fest und sagen, wenn du, wollen wir mal sehen, wollen wir mal schauen, was dieser Mensch jetzt dazu sagen hat. Und sobald das nicht mit ihren Überzeugungen übereinstimmt, sagen sie, ja, das ist die Lehre vom Bruder so und so, das ist die Lehre von dem und von dem. Und gehen stillschweigend davon aus, dass sie ja das richtige Verständnis haben. Ob wir das richtige Verständnis haben, werden wir nur herausfinden, wenn wir unsere Ideen absolut mutig und kritisch am geschriebenen Wort prüfen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir prüfen nicht den Prediger an unseren Ideen. Wir prüfen den Prediger an der Schrift und wir prüfen unsere Ideen an der Schrift. Und Religiosität zieht dann ein, wenn wir voller Stolz aufgeblasen uns überheben über andere und wir wissen es alles. Und wenn dann jemand etwas sagt, was mit unserem Wissen nicht übereinstimmt, dann ist das verkehrt. Und wir müssen nicht mehr prüfen, weil wir wissen ja schon, dass wir richtig sind. Das ist das Herzstück von Religiosität. Mit anderen Worten, Stolz. Mit anderen Worten, Stolz. Paulus spricht von Menschen, die messen sich an sich selbst. Natürlich, was passiert, wenn du dich an dir selbst misst? Du kannst sorgfältig messen. Wenn du der Maßstab bist, es wird immer passen. Es wird immer richtig sein. Und das ist, was die Bibel sagt. Jedem Manne dünkt sein Weg recht. Jeder glaubt, dass er richtig ist. Jede Gemeinde glaubt, dass sie die ausgewogene Lehre hat. Die Betrogenen sind die anderen. Jede Gemeinde glaubt, dass sie auf dem geraden Weg ist. Aber irgendwer muss verkehrt sein, weil die so unterschiedlich sind. Sie können nicht alle recht haben. Aber wenn du sie fragen würdest, sie würden dir gleich sagen, ja, da hinten, auf der anderen Seite vom Dorf, da gibt es welche, die sind ganz extrem. Aber wenn du dahin gehst, die zeigen dir entgegengesetzte Richtung. Der Maßstab, um das Instrument, unseren Glauben zu prüfen, ist die Schrift und sonst gar nichts. Nichts anderes als die Schrift. Und wir brauchen diese Hingabe. Es ist Gottes heiliges, unveränderliches, gültiges Wort für alle Zeiten, für alle Kulturen, für alle Nationen, für alle Arten von Gemeinden. Es gibt nur ein Wort und das ist das Wort Gottes. Paulus sagt hier, wir danken Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt. Die haben also nicht gesagt wie die Antenne, na, da wollen wir mal hören, was der da Neues zu erzählen hat. Sondern sie haben das genommen als Gottes Wort, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Das Wort Gottes ist ein Instrument. Es ist eine lebendige Kraft. Es wirkt, es schneidet, es brennt, es zertrümmert. Es arbeitet in uns. Aber es arbeitet nur dann, wenn wir es als Gottes Wort annehmen. Sobald wir uns distanzieren und sagen, ja gut, das mag der so sagen und das mag seine Meinung sein, aber ich weiß ja, sobald wir uns überheben, sobald wir uns selbst mehr vertrauen als der Schrift, hört das Wort Gottes auf. Es wird gehindert, sein Werk in mir zu tun. Jesus sagt zu den Menschen seiner Zeit, dass sie das Wort Gottes ungültig machen, außer Kraft setzen. Matthäus 15, kannst du das nachlesen. Um der Überlieferung willen. Also da haben sie menschliche Überlieferungen und da haben sie das Wort und sie gehen mit den Überlieferungen. Und er sagt, indem sie das tun, machen sie das Wort ungültig. Das muss für uns ein absolut erschreckender Gedanke sein, dass da ein mächtiger Gott ist, der die Welt geschaffen hat durch sein Wort, der uns zu neuem Leben gebracht hat durch sein Wort. Wir sind wiedergeboren durch den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Und Gott will durch sein Wort uns prägen und verändern und in das Bild Jesu bringen und uns das geben, was er möchte, dass wir es haben sollen. Und wir haben die Fähigkeit, als kleine Menschen, einem mächtigen Gott zu widerstehen. Wir haben die Fähigkeit, sein Wirken auszuschließen und ihn zu behindern, in uns zu wirken. Das ist auch eine wichtige Wahrheit der Bibel, die der religiöse Mensch nicht glauben mag. Der religiöse Mensch glaubt an einen allmächtigen Gott und der ist so mächtig und er macht, was er machen will. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott macht in mir und Gott macht in dir das, was du ihm glaubst und was du ihm erlaubst zu wirken. Und was du nicht haben willst, kann er nicht wirken, obwohl er will. Er kann nicht. Wenn Demut für dich nicht kostbar ist und du dich danach ausstreckst und sagst, Gott, gib mir ein demütiges Herz, lehre mich, dich zu fürchten. Ist es immer noch der Wille Gottes, in dir Demut und Furcht des Herrn hervorzubringen, aber er kann es nicht. Es gibt eine interessante englische Übersetzung, wie korrekt die ist, weiß ich nicht, aber immerhin bringt sie diesen Punkt heraus. Da heißt es in Psalm, ich weiß gar nicht, irgendwo in den 70ern, they limited the Holy One of Israel. Sie begrenzten ihn. In der deutschen Übersetzung heißt es, sie kränkten ihn. Sie haben ihn gekränkt und beleidigt. Aber da heißt es, sie begrenzten Gott. Dieser Gedanke, wir können Gott widerstehen. Wir können sein Wirken verhindern. Wir können ihn die Hände binden. Das muss ein Gedanke sein, der uns das Gebet hervorbringen lässt. Gott, bewahre mich davor. Hilf du mir, dass das nicht in meinem Leben geschieht. Bewahre mich davor, dich zu begrenzen, dich zu behindern durch meine verkehrte Herzenshaltung. Das Wort Gottes wirkt in uns, wenn Respekt und wenn Ehrfurcht vor der Schrift da ist. Und wenn wir eine absolut feste Zuversicht haben, ja, das Wort Gottes ist vertrauenswürdig, es ist wirklich von Gott. Und darum geht es, dass wir innerlich, nicht nur intellektuell, innerlich überzeugt sind, Gottes Wort ist wahr, ich kann ihm vertrauen. Es ist zuverlässig, ich kann mein Leben darauf bauen. Und wir wollen uns anschauen, wie die Bibel Glauben und Hingabe an das Wort Gottes beschreibt. Wir wollen zuerst einmal uns Jesus anschauen. Und ich gebe euch einige Beispiele über Jesus und seine Sichtweise von der Schrift. Bevor ich das hier mit einzelnen Worten untermauere, ich sage es einfach mal so. Jesus hatte einen riesen Respekt vor der Schrift. Er ehrte die Schrift. Er sagt, die Schrift kann nicht gebrochen sein. Er sah die Schriften an als von Gott inspiriert. Das war die Sichtweise von Jesus. Und es ist extrem wichtig, in dieser Zeit, in dieser zu Ende gehenden Zeit, die gekennzeichnet ist von Verführung und wo es viele falsche Jesus gibt, zu wissen, ein wesentliches Merkmal des echten Jesus, des Jesus von Nazareth, des Sohn Gottes, ist seine Hingabe und sein Respekt vor der Schrift. Das ist ein wesentliches Merkmal. Und viele predigen heute von einem Jesus, der nicht glaubt, dass die Schrift Gottes Wort ist. Aber der Jesus der Bibel hatte eine Hingabe an das Wort. Und er glaubte, dass wenn Mose gesprochen hat, wenn David gesprochen hat, wenn Jesaja gesprochen hat, er glaubte, dass es inspiriert war vom Heiligen Geist. Wir sind Nachfolger Jesu, das heißt Nachahmer. Wenn er glaubte, die Schrift war inspiriert vom Heiligen Geist, was wirst du tun als Nachfolger des Herrn? Du wirst das Gleiche glauben. Du hast keine Wahl. Nachfolger des Herrn zu sein, heißt dieselbe Haltung zur Schrift zu haben, wie Jesus sie hatte. Das ist ein Nachfolger des Herrn. Und wer eine andere Sicht zur Schrift hat, als Jesus sie hatte, folgt nicht Jesus wirklich nach. Er glaubt, dass er Jesus nachfolgt, aber gemessen an der Schrift folgt er Jesus nicht wirklich nach. Markus 12 zum Beispiel, Vers 36, Jesus zitiert dort aus dem Psalmen und er sagt, David selbst hat im Heiligen Geist gesagt. Punkt, 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 Punkt. So, er sagt nicht, David hat ein schönes, nettes, religiöses Gedicht geschrieben, das können wir auch mal lesen, das ist erbaulich. Nein, er sagt, es war durch den Heiligen Geist. So, Jesus glaubte, dass die Schrift, hier in diesem Fall jetzt etwas aus dem Psalmen, inspiriert war durch den Heiligen Geist. Das glaubte Jesus. Was glaubst du? Ich glaube das, was Jesus sagt. Wenn ich was Persönliches einflechten darf, ich habe es an dieser Stelle irgendwie vielleicht leichter als andere. Ich komme aus einem sehr dunklen, finsteren, ungläubigen, gotteslästerlichen Hintergrund, haben nie etwas mit Glauben zu tun gehabt und wirklich über Nacht Gott ist eingebrochen in mein Leben, hat mich ergriffen, der Herr hat sich mir offenbart, ich habe eine Vision, eine Begegnung mit Jesus gehabt, er hat mich herausgeholt aus den Drogen, aus der Finsternis, aus Esoterik und aus allen möglichen kranken und bösen und schlimmen Dingen. Und kurze Zeit danach, wenige Wochen danach, hat er in einer deutlichen Weise, absolut deutlich vernehmbar in meinem Herzen gesprochen und hat zu mir gesagt, dieses Buch, die Bibel, ist sein Buch. Weil ich fing nämlich an, wegen meiner dollen Erfahrung, mich zu erheben über andere Christen. Und ich sah da Christen mit der Bibel. Und ich hatte solche gewaltigen Begegnungen mit Jesus. Und er war da, er war an meinem Bett, hat zu mir gesprochen und hat mir ganz präzise Dinge gezeigt und so weiter und so weiter. Und dann habe ich Christen mit der Bibel verachtet, die sich freuen am Schriftwort. Und das hat der Herr nicht zugelassen. Er hat gesagt, ganz deutlich hat er in meinem Herz gesprochen. Er hat gesagt, habe ich, dieses Buch ist mein Buch. Und wenn du nicht anfängst, deine Nase in dieses Buch zu stecken, werde ich nicht mehr mit dir reden. Was war ich motiviert? Boah! Und von diesem Tage an, ich muss mich nicht anstrengen, ich muss keine intellektuellen Loopings oder Salto rückwärts machen oder irgendwas. Von diesem Tage an ist es für mich niemals, seit über 34 Jahren, niemals eine Frage gewesen, wie ist die Bibel zu sehen? Niemals habe ich gedacht, ja, aber vielleicht war Paulus doch irgendwie ein Macho und hat das alles nicht richtig auf die Reihe gekriegt und hat das falsch gesehen mit den Frauen und vielleicht so und vielleicht das und vielleicht Kultur und wer weiß, ob das übersetzt ist. Niemals habe ich irgendeine Frage gehabt zu diesem Punkt. Der, der mich gerettet hat, der mich rausgeholt hat aus den Klauen der Finsternis, der hat zu mir selbst gesagt, das ist sein Buch und seitdem ist die Sache für mich erledigt. Du sagst, schön für dich, aber ich habe das nicht gehabt. Gott gibt uns Hilfestellung, dass wir ein ungebrochenes Verhältnis, ein Vertrauen zur Schrift haben. Gott sagt nicht einfach nur, das ist mein Buch, das musst du glauben, egal was dein Verstand da für Purzelbäume schlägt, sondern Gott gibt uns handfeste Beweise, dass es absolut realistisch und vernünftig und intellektuell redlich ist, der Bibel, einem Buch, das so alt ist, immer noch heute zu glauben. Aber ich greife ein bisschen vor. Lukas 24. Vers 44, Jesus, er sagt zu deinen Jüngern, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, auf dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Jesus kannte das Wort. Er wusste, dass über ihn geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Vers 45, seine wunderbare Verheißung. Er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Wenn das Jesus mit einigen Jüngern getan hat und wenn es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, und wenn ihm wichtig ist, dass ich ein ungebrochenes Verhältnis des Vertrauens und der Zuversicht zum habe, dann wird er auch mir das Verständnis öffnen und mir helfen, die Schrift zu verstehen und einen Respekt und eine Dankbarkeit und eine Wertschätzung für die Schrift zu haben. Er öffnet ihnen das Verständnis. Fantastisch. Ein bisschen davor ist die Begebenheit von den zwei Jüngern, wir nennen sie die Jünger, auf dem Weg nach Emmaus, wo Jesus kommt und ohne dass sie wissen, dass er Jesus ist, er erklärt ihnen die Schriften. Und nachher dann, als sie dann gemerkt haben, dass er es war und dass er schon dann weg war, dann sagten sie, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Das ist, was wir brauchen. Gemeinschaft mit Gott. Und er muss uns die Schriften öffnen. Aber er öffnet uns die Schriften, wenn wir das Buch aufmachen. Er öffnet uns nicht die Schriften, während wir von Sportschau zu Talkshow und zu diesem und zu jenem irgendwie uns quälen und der Abend will einfach nicht enden. Sondern er öffnet uns die Schriften, wenn wir die Schriften auftun. Und wenn wir sagen, komm, Heiliger Geist, du bist gesandt, mich in alle Wahrheit zu lehren. Du bist gesandt, mir zu helfen, dass ich es verstehen kann. Öffne mir die Augen, so hat der David gebetet, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen. So, bevor du deine Bibel aufschlägst, begreife, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes bist du absolut unfähig, irgendetwas zu verstehen. Das Beste, was da passieren kann, du meinst, dass du verstehst. Aber was Gott möchte, ist, dass wir wirklich verstehen. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Ich sage immer gerne, die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das man nur in Freundschaft mit dem Autor verstehen kann. Der Heilige Geist ist da. Ob du ihn fühlst oder nicht, mach deine Bibel auf und sag, komm. Komm, Heiliger Geist, öffne mir die Augen, zeig du mir, hilf du mir, lass mir verstehen, mach das Wort scharf, gib mir Klarheit, nimm jeden Schleier weg, triff mein Herz, durchbohre mein Herz, ermutige mich, präge, tu, was du tun musst, reiß aus, was ausgerissen werden muss, pflanze ein, was eingepflanzt werden muss. Das Wort Gottes ist lebendig und schöpferisch, es wirkt in uns. Und es ist traurig, dass viele Gläubige das lebendige Wort nicht kennen. Und viele andere meinen, sie kennen das lebendige Wort und sie meinen irgendwelche religiösen Eingebungen losgelöst von der Schrift. Nein, was wir brauchen ist, das, was geschrieben ist, muss lebendig werden in unserem Herzen. Und dann sind unsere Sichtweisen und unser Verständnis in Übereinstimmung mit der Schrift. Das ist, was wir brauchen. So, Jesus wusste, was über ihn geschrieben steht. Und er war auch hingegeben dem. Das ist ein wichtiger Schlüssel, dass das Wort lebendig wird. Er war hingegeben, die Schrift zu erfüllen. Wir lesen mehrere Male, er tat etwas, er wandte sich nach Jerusalem oder irgendwas anderes, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Er kannte das Wort und er traf Entscheidungen, um das Wort zu erfüllen. Das ist, was wir lernen von Jesus. Wir kommen auch vor in diesem Buch. Und dann sagen wir so, und jetzt treffen wir Entscheidungen, um zur Erfüllung zu bringen, was über uns geschrieben steht. Das ist die Haltung, die Gott in uns kultivieren und hervorbringen möchte. Übrigens, Jesus glaubte auch an die Echtheit und die Wahrhaftigkeit des Schöpfungsberichtes. Jesus glaubte nicht an die Evolution. Jesus glaubte an 1. Mose 1 bis 3, dass Gott geschaffen hat durch sein Wort. Das glaubte Jesus. Du bist ein Nachfolger des Herrn. Was wirst du glauben? Genau das Gleiche. Wie kann heute jemand sagen, ich folge Jesus nach und dann fängt er an zu sagen, ja, aber mit der Schöpfung, das kann man auch allegorisch verstehen und die 6 Tage, das sind Jahrmillionen und Zeitalter und dann passt das schon irgendwie mit dem ganzen Evolutionsgedanken und so weiter. Der Urgrund eines solchen Verrates der Schrift ist nichts anderes als Menschengefälligkeit. Oder Menschenfurcht, nichts anderes. Nicht intellektuelle Einsichten haben ihn zu dieser Haltung gebracht, sondern der Wille, anerkannt zu werden von jedem um jeden Preis. Wir sind Nachfolger des Herrn, wir suchen Gottes Anerkennung. Und Gott mutet uns eine Menge Dinge zu, die wir glauben sollen, wo der Mann auf der Straße sagt, du hast doch nicht mehr alle. Wir glauben an einen Mann, der geboren wurde von einer Jungfrau. Stell dir das mal vor. Die Jungfrauengeburt ist nicht ohne Grund eines der ersten Wunder der Bibel, dass die Theologen, als sie anfingen, ihrem Verstand zu vertrauen, statt ihr Herz dem Herrn zu geben, was sie eliminiert haben und als unglaubwürdig erklärt haben. Die Jungfrauengeburt war eines der ersten Dinge. Schöpfung und Jungfrauengeburt. Und das hat seinen Grund. Wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, gehen wir alle in die Hölle. Erlösung konnte nur funktionieren, wenn Jesus, der Mensch, von einer Jungfrau geboren wurde. Es ist absolut zentral für unseren Glauben. Und wir können solche Positionen nicht aufgeben. So, Jesus glaubte an die Schöpfung. Das können wir nachlesen, Markus 10, Vers 6 oder Markus 13, Vers 19. Dort sehen wir, Jesus glaubt an die Schöpfung. Nicht, weil er nichts anderes in der Schule gelernt hatte, sondern weil er wusste, dass das die Wahrheit ist. Und in der zweiten Stelle sehen wir auch, dass Jesus glaubt, dass die Ehe von Gott ist. Und dass die Ehe definiert wird als eine lebenslange Treue, als ein lebenslanges Treuebündnis zwischen Mann und Frau. Das ist die Definition von Ehe, wie Jesus sie hat. Nicht Mann und Mann oder Frau und Frau, sondern Mann und Frau. Das ist Ehe. Etwas anderes ist nicht Ehe. Wir sind Nachfolger des Herrn, also werden wir sagen, was die Bibel sagt. Und dafür möchte ich Prügel kriegen. Und dafür gewaltig im Himmel geehrt werden. Halleluja. Die Ehre vom Himmel kommt nicht ohne die Verachtung von Menschen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. die Ehre vom Himmel, auch die Anerkennung Gottes für die Gemeinde mit übernatürlicher Kraft zu beweisen, dass das Wort wahr ist, wird nur kommen mit einer gleichzeitigen Verfolgung und gewaltiger Verachtung von den Menschen. Das muss uns klar sein. Es gibt keine Ehre von Gott für die, die Ehre von Menschen suchen. Das gibt es nicht. Entweder das eine oder das andere. Und das Wort Gottes wirkt in uns und gibt uns Herzen, die ausgerichtet sind und die gerade sind. So, das war Jesus. Jesus und die Schrift. Jetzt schauen wir uns an die Apostel. Apostelgeschichte 4. Dort beten sie. Und was sie beten, ist so wunderbar. Und hier haben wir in einem Gebet solche Grundpfeiler des Glaubens, auf die man sich absolut stützen kann. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Ich bin bei 24, Apostelgeschichte 4, Vers 24. Und sprachen, jetzt hör zu, was sie gebetet haben. Herrscher, das war das Erste. Du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker. Drei absolut zuverlässige Grundpfeiler des Glaubens in einem Gebet. Erstens, Gott herrscht. Das ist, was wir brauchen werden für die Endzeitwirren. Zu wissen in all dem, das ist jetzt nicht irgendwie ein wild gewordener Teufel, den Gott nicht mehr bändigen kann und der jetzt hier auf einmal schreckliche Dinge tut und Gott scheint unfähig zu sein, das alles noch irgendwie zu beherrschen und zu begrenzen. Wir brauchen diese Gewissheit. Gott regiert. Immer wieder, wenn du in Offenbarung dann liest über den Antichrist, heißt es, ihm wurde gegeben. Nicht, er hat sich genommen, ihm wurde gegeben. Das ist alles unter dem Zeitplan Gottes und das ist alles mit der Erlaubnis Gottes, unter völliger Kontrolle. Nicht eine Sache mehr als das, was Gott ihm zugestanden hat, darf der Teufel tun. Nicht eine Sache mehr. Gott ist in Kontrolle. Er ist der Herrscher. Und das haben sie ausgerufen im Moment, wo sie enorm bedrängt wurden. Wo massiver Widerstand war. Sie schauten auf und sie sagten, er ist der Herrscher. Wenn er der Herrscher ist und wir unter ihm sind, dann sind wir sicher. So dieser Gedanke, Gott herrscht, gibt enorme Sicherheit. Enorme Sicherheit. Ja. Jesus sagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Wir sind in der Hand Gottes, nicht in der Hand von irgendwelchen Teufeln und Dämonen und unkontrollierbaren Umständen. Wir sind in der Hand Gottes. Herrscher, es ist so eine gewaltige Offenbarung, so ein Trost, so eine Kraft dahinter. Gott herrscht. Dann das nächste, Gott ist der Schöpfer. Alles, was da ist, hat Gott gemacht. Also Gott hat jetzt alles unter Kontrolle. Er ist auch der Anfang. Es kommt alles von ihm. Er ist der, der alles gemacht hat. Und das Dritte, die Inspiration der Schrift. Du hast durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesprochen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber verallgemeinert können wir sagen, das war dieser Glaube, dass Gott durch die Schrift sich offenbart hat und Gott hat geredet durch die Schrift. Das war die Sicht der ersten Apostel. So haben sie gebetet. Und die Art und Weise, wie wir im Gebet Gott ansprechen, hat ganz, ganz viel zu tun mit der Art, wie unser Herz anfängt zu glauben. Weil unser Herz wird geformt durch Worte. Unser Herz wird geformt durch Worte. Und wenn wir sehen in der Bibel, wie die Gläubigen gebetet haben, wie sie Gott angesprochen haben, welche Titel sie ihm gegeben haben, wie sie ihn geehrt haben, wie sie ihn gesehen haben, welchen Platz sie ihm gegeben haben, was sie ihm geglaubt haben. Wir sehen, da ist eine solche Bandbreite, da ist so viel mehr, als was wir heute in unseren Gebeten ausdrücken. Zum Beispiel etwas ganz, ganz Wesentliches, kommt mir jetzt gerade in den Sinn in der Apostelgeschichte, zweimal, dreimal wird Gott angesprochen als der, der die Herzen erforscht. Gott erforscht die Herzen. Gott beschäftigt sich mit den Herzen. Das ist eine so wichtige Wahrheit. Und wenn sie zu Gott geredet haben, der du die Herzen kennst, hatten sie zu tun mit einem Gott, der sich mit Herzen beschäftigt. Auf diese Art und Weise haben sie sichergestellt, dass sie bleiben in der Furcht des Herrn. Weil die Wahrheit über Gott erforschtes Herz führt unmittelbar zur Furcht des Herrn. So, sie haben gewusst, ich muss meine Verantwortung wahrnehmen und ich bleibe in der Wahrheit. Und diese Wahrheit, Gott erforscht Herzen, ist ganz, ganz, ganz zentral für meine Sicht, wie ich Gott begegne und wie ich ihn sehe. Okay. Apostelgeschichte 1,16, ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas und so weiter. Mein Punkt ist hier, es musste die Schrift erfüllt werden. Das war ihre Haltung. Das war ihre Sichtweise. So haben sie die Schrift gesehen. Sie hatten nicht hier ihren Glauben und wenn immer es passte, haben sie auch ein paar Schriftworte genommen, irgendwie zur Dekoration ihres Glaubens, sondern ihr Glaube war die Schrift. Ihr Glaube kam aus dem Wort Gottes. Das ist, was wir brauchen. Diese absolute Hingabe, dieses Vertrauen, diese Sichtweise. Es gibt noch viele andere Schriftstellen, die das bestätigen, dass die Apostel das einfach so gesehen haben, wie Jesus, Apostelgeschichte 28, Vers 25, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euren Vätern geredet. Hier sagt Paulus, Jesaja ist durch den Heiligen Geist gegeben. Was sagen die modernen Theologen heute? Jesaja hat ein Psychoproblem, der besteht nämlich aus drei Personen. Das, was die modernen Theologen heute sagen. Da haben sie den Deutero und den Trito Jesaja und alles. Und weißt du, wo diese ganzen zerstörerischen Ideen herkommen? Aus einer Festlegung, aus einem Glaubensgrundsatz, den sie niemals von sich aus erzählen. Das ist ganz interessant. Sie machen hochinteressante Vorträge, aber was die Grundlage ihrer Vorträge ist, erzählen sie nie. Die Grundlage der modernen Theologie ist, die Überzeugung, einen Gott, der in Zeit und Raum eingreift, gibt es nicht. Ob es Gott gibt oder nicht, sagen sie, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, wenn es ihn gibt, greift er nicht in Zeit und Raum ein. Das heißt, hier sind wir und da ist Gott und dazwischen ist eine Kluft und die wird niemals überbrückt. Und weil wir wissen, dass Gott nicht in Zeit und Raum eingreift, sagen sie, deswegen kann es auch keine Wunder geben. Deswegen kann es auch keine Prophetie geben. Also wenn in Jesaja gesagt wird, da ist ein König und der heißt Cyrus und er wird das und das tun und es gab wirklich einen König Cyrus, dann wissen wir, wann Jesaja geschrieben wurde, weil es ja Offenbarung nicht gibt. Es gibt keine Prophetie, es gibt kein Wissen von Dingen, die noch nicht passiert sind, so sagen die Theologen. Also ist dieser Teil von Jesaja geschrieben nach der Regentschaft von König Cyrus. Das ist eine absolut hirnrissige Argumentation. Man beweist nur, was man vorher schon geglaubt hat. Man hat schon festgestellt, einen Gott, der eingreift, der prophetisch reden kann, gibt es nicht. Und jetzt findet man eine Prophetie, aha, also dann wissen wir, wann das zu datieren ist. Das ist schlicht gesagt moderne Theologie heute. Ich bin an der Uni gewesen, ich habe mir 3 Jahre diesen Quatsch angehört. Ich weiß, wovon ich spreche. Niemals in ihren hochintellektuellen Vorträgen sagen sie, was ihr Glaube ist. Niemals sagen sie, ein Gott, der in Zeit und Raum eingreift, den gibt es nicht. Und wir müssen uns hüten vor diesem Gift, das über alle möglichen Schienen einsickert heute. Du sagst ja, was haben wir mit Predigerausbildung zu tun? Ich sage dir, auf dem Büchermarkt gibt es heute eine Menge Stimmen, die das Wort Gottes unterminieren. Eine Menge Stimmen, die genauso reden wie damals am Anfang die Schlange. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Und wir müssen aufpassen, wovon wir uns ernähren. Wir müssen aufpassen, was für Bücher wir empfehlen und was wir hochhalten und für gesund erklären. Okay, ich merke, ich muss irgendwie ein bisschen vorangehen, sonst komme ich nicht zu dem Eigentlichen. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Schriftstellen, oder, die uns das zeigen. Eben die Apostel haben diese Sicht gehabt von den Schriften. Etwas Interessantes finden wir noch bei Petrus. Da sehen wir, dass schon zu Lebzeiten von Paulus seine Schriften, seine Briefe hinzugerechnet werden zu dem, was die Juden genannt haben, die Schriften. Das ist interessant. Das findest du in 2. Petrus 3, 16. Die Briefe von Paulus wurden hinzugerechnet zu den übrigen Schriften. So, wenn damals jemand gesagt hat, die Schriften, dann meint er nicht irgendwie Gedrucktes oder sowas, sondern die Schriften waren ein Standardbegriff für Mose, für die Propheten und für Psalmen. Das waren die Schriften. Und die Briefe von Paulus wurden hinzugerechnet zu den übrigen Schriften. Das ist gewaltig. Bitte? Die Bibelstelle ist 2. Petrus 3, 16. Okay. Gott verlangt nicht einfach von uns, blind zu glauben, dass die Bibel sein Buch ist, sondern Gott hilft uns, Gott kommt uns entgegen und Gott gibt uns Beweise. Darüber will ich dann in der zweiten Einheit ein bisschen mehr sprechen, über die Wichtigkeit von Prophetie. Aber es gibt noch mehr als Prophetie. Es gibt auch wissenschaftliche Tatsachen, die die Glaubwürdigkeit der Bibel enorm unterstreichen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Geschichte gehört hast, von den Hethitern. In der Bibel kommen die Hethiter vor und das wird als eine großartige, mächtige Kultur dort über 40 Mal erwähnt. Und nun war es so, in der modernen Geschichtsschreibung und Archäologie, man wusste nichts von den Hethitern. Und die Tatsache, dass die Wissenschaft nichts von den Hethitern wusste, die Bibel aber von den Hethitern spricht, war für gewisse theologische Kreise der Beweis, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Wenn es die Hethiter gegeben hätte, dann wüssten wir davon. Weil wir aber nicht davon wissen, müssen wir davon ausgehen, dass leider das alles nur eine erfundene Geschichte ist. Das war die Argumentation von gewissen Leuten. Gott hat sich das über einige Zeit angeschaut und dann hat er jemanden geschickt und hat die Kultur der Hethiter aus dem Sand geschaufelt. Du kannst in Wikipedia kannst du nachlesen, die Existenz der Hethiter war mit Ausnahme einiger verstreuter Bibelstellen bis zum 19. Jahrhundert unbekannt. Also das Einzige, was man hatte, war Bibel. Und Bibel ist ja nicht zuverlässig. Also, ja, schon die klassische Antike hatte keine Erinnerung mehr an sie. Die Überreste ihrer Kultur wurden für ägyptisch gehalten. Man hat die Hethiter völlig übersehen. Und dann 1876 heißt es hier in einem anderen Text, versetzte die Entdeckung eines Reiches, dessen Existenz von vielen Gelehrten verneint wurde, den Skeptikern der Bibel einen weiteren Schock. Die Hethiter galten als freie Erfindung der biblischen Autoren. Handfeste Beweise für die Existenz der Hethiter gab es nicht. Dann löste die Entdeckung von Tontafeln in der Türkei eine Ausgrabung aus, in deren Verlauf eine Kammer mit mehr als 10.000 Tontafeln, eine Festung, 5 Tempel, riesige behauene Skulpturen freigelegt wurden. Und ein Archäologe kommentiert, die Hethiter waren wieder entdeckt. Und heute ist diese Geschichte mit den Hethitern ein gewaltiger Beweis für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Für eine Zeit lang war es ein Argument, ja siehst du, die Bibel ist ein Märchenbuch. Heute ist es genau andersrum. Wenn du heute mit solchen Menschen sprichst, die kritisch sind der Bibel und sie kennen die Geschichte der Bibelkritik, dann musst du nur sagen, die Hethiter, und dann sind die ganz still. Und dasselbe war mit König David. Das wurde als eine Legende angesehen. Und man hat archäologisch danach gewiesen, dass es diesen David, den König von Israel, wirklich gegeben hat. Das war eine so sensationelle Entdeckung damals, diese Geschichte mit König David, dass die New York Times auf der Titelseite davon berichtet hat. So sensationell war das. Weil alle wussten, David, das ist ein Märchenbuch. Ja, das war der mit dem Löwen und so. Ja, verstehe ich schon, für die kleinen Kindergeschichten. Und das sind nur 2 Beispiele von ganz, ganz vielen aus der Archäologie, aus der Geschichte, wo wir sehen, das, was die Bibel dort sagt, ist wahr, ist zuverlässig, ist ist etwas, worauf wir unser Vertrauen setzen können. Ganz schnell noch einen wichtigen Punkt noch und dann gehen wir in die Pause und dann machen wir mit den Prophetien weiter. Die Anzahl der Sterne. Weißt du, was Jeremia sagt? Dass man die Sterne nicht zählen kann. Zu derselben Zeit, als er das geschrieben hat, hat die Wissenschaft gesagt, Jeremia, was erzählst du da? Wir haben sie gezählt, wir wissen, es gibt 3000 Sterne. Wir können bis 3000 zählen, wir haben sie alle gesehen, sie sind da. Wenn du in deiner poetischen Weise irgendwie sagst, man kann das Heer des Himmels nicht zählen, dann ist das religiöse Dichtung, aber das hat mit Fakten überhaupt nichts zu tun. So, Jeremia wurde diskreditiert, weil die Wissenschaft hat ja festgestellt. Der Ptolemäus, 160 vor Christus, er kannte 1056 Sterne und geschätzt hat man, dass es ungefähr 3000 Sterne gab. Nach heutiger Sicht gibt es 10 hoch 25 Sterne. Das ist eine ziemlich hohe Zahl, die wir uns nicht vorstellen können. Hier heißt es, zur Veranschaulichung dieser unvorstellbaren Zahl, damit wir uns vorstellen, was es heißt, 10 hoch 25. Die schnellsten Computer schaffen heute, allerdings ist das von 1995, die sind jetzt schon wieder schneller geworden, aber immerhin. Die schnellsten Computer schaffen heute etwa 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. Ziemlich schnell. Um nur einmal bis zur Zahl der Sterne zu zählen, also 10 hoch 25, nur 1, 2, 3, nur zu zählen, bräuchte ein solcher Computer 30 Millionen Jahre. Gewaltig. Das ist gewaltig. Das ist von Professor Dr. Werner Gitt, von dem wir nachher nochmal etwas Interessantes hören werden. So, es gibt wissenschaftliche Tatsachen, die bestätigen, dass die Bibel wahr ist. Das ist nicht von der Hand zu weisen, das ist wichtig. Die Leute wollen sagen, ja, das ist ein Märchenbuch, das hat mit deinem Glauben zu tun, aber nicht wirklich mit dem Leben. Aber die Bibel ist verankert in Geschichte, in der Kultur, in Archäologie. Die Bibel ist verankert in diesen Dingen. Und es ist nicht irgendwie ein Buch, wo einfach nur irgendwelche frommen Dinge drin sind, sondern sie erhebt den Anspruch, wirklich uns die Wahrheit zu sagen. Okay, jetzt machen wir eine kleine Pause, 10 Minuten Kaffeepause, und dann soll es noch weitergehen. Das richtig Spannende kommt gleich noch. Bleibt dran.